Audio Now.
Es ist Freitag, der 12. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Massala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehr-Universität München. Und mit mir, Lorenz-Wolf Döttingham vom Stern. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit den Fragen von Politik und Wirtschaft. Viele Jahre habe ich als Stern-Korrespondent aus Bonn und Berlin berichtet. Hier vertrete ich nun meinen Kollegen Stefan Schmitz, der im wohlverdienten Urlaub ist. Nur unser Experte darf keinen Urlaub machen. Die Lage ist weiter ernst. Reden wollen wir heute vor allem über die Krim. Herr Massala, auf dem Luftwaffenstützpunkt Saki hat es vor 3 Tagen schwere Explosionen, große Zerstörungen und auch einige Tote gegeben. Über die Ursachen gibt es unterschiedliche Darstellungen. Haben Sie sich schon einen Reim darauf gemacht?
Ich glaube, man kann mit einigermaßen großer Gewissheit sagen, dass diese Zerstörungen seitens der Ukraine angerichtet worden sind. Also die russischen Darstellungen, dass es sich dabei um menschliches Fehlversagen gehandelt hat, worauf infolgedessen Munitionslager explodiert sind, die ergeben erstens angesichts der Videos, die wir von den Einschlägen gesehen haben, keinen Sinn, weil Explosionen von Munitionslagern laufen anders ab als das, was wir da gesehen haben, was da eingeschlagen ist. Und zweitens sehen wir auch anhand der Satellitenbilder, die wir jetzt haben, dass auf dieser Luftwaffenbasis ein erheblich großer Anteil der dort stationierten Flugzeuge zerstört wurde. Oder sagen wir so Flugzeuge und Helikopter zerstört wurde. Das lässt alles darauf schließen, dass es in der Tat die Ukraine war. Was relativ unklar ist und wo ich glaube, wo wir auch lange Zeit keine Gewissheit haben werden, ist, wie die Ukraine das geschafft hat. Ob sie es in der Tat über eine ballistische Kurzstreckenrakete geschafft hat, ob es Spezialkräfte waren, die dort vor Ort waren, ob es eine Kombination aus Spezialkräften vor Ort und ballistischen Kurzstreckenraketen gewesen ist, da gibt es keine offiziellen Informationen, da gibt es Spekulationen darüber. Aber letzten Endes, glaube ich, kann man mit fast an hundertprozentiger Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass dieser Anschlag seitens der Ukraine verübt worden ist.
Jetzt erklären Sie nochmal, was ist eine ballistische Kurzstreckenrakete?
Das ist eine Rakete mit einer ballistischen Flugbahn und diese ballistische Flugbahn ist halt, die geht irgendwann mal, das ist wie so eine Parabel, also die geht in die Höhe und dann geht sie an einem gewissen Scheitelpunkt runter und Kurzstreckenrakete, weil sie nur bis zu 500 Kilometern fliegen kann. Ja, also alles in dem Bereich, 1 Kilometer bis 500 Kilometern ist eine Kurzstreckenrakete. Und die Ukrainer sind im Besitz solcher Kurzstreckenraketen, sie arbeiten an neuen. Man muss ja wissen, dass die Ukraine aus der Sowjetzeit noch durchaus das Know-how hat für den Bau solcher Kurzstreckenraketen. Also in der Sowjetunion war in der Ukraine halt viel der Waffenproduktion der Sowjetunion vorhanden. Das heißt, es gibt dort das Know-how, wie man solche Raketen baut. Und es gibt, wir wissen, dass die Ukrainer an einer neuen Generation oder neuen Typus von diesen Kurzstreckenraketen baut. Die sogenannte HIRAM-2, ich weiß nicht, ob man das jetzt so genau ausspricht. Letzten Endes ist es so, wenn es so eine war, dann, wie gesagt, dann haben sie mit einer Kurzstreckenrakete diese Luftwaffenbasis angegriffen.
Oder ist das vielleicht nur eine Legende, weil im Stillen die Amerikaner ihre Politik geändert haben und jetzt doch Raketen mit größerer Reichweite an die Ukraine liefern?
Also sagen wir so, im Stillen ist immer ein bisschen schwierig angesichts sozusagen der doch sehr dichten Überwachung, die über der Ukraine und in der Ukraine stattfindet. Ich glaube, wenn die Amerikaner das gemacht hätten und würden die Russen schon längst das zu einem Politikum machen. Also wir können es natürlich nicht ausschließen. Ich halte es für relativ ausgeschlossen, dass die Amerikaner solche Raketen geliefert haben.
Was bedeutet das für den weiteren Kriegsverlauf, wenn die Ukraine jetzt offenbar in der Lage ist, Ziele in mehreren hundert Kilometern Entfernung von der Front zu erreichen?
Das ist genau die wichtige Frage. Das bedeutet zunächst einmal, dass die Russen viel, viel mehr hinter ihrer eigenen Frontlinie schützen müssen vor Raketenangriffen, als sie bislang angenommen haben. Also bislang sind sie ja immer davon ausgegangen, dass das größte Problem für sie die Mehrfachraketenwerfer sind, die Panzerhaubitze, also alles sozusagen hinter ihrer eigenen Front in einer Größenordnung von bis zu 80 Kilometern, sage ich mal. Wenn jetzt die Ukraine in der Lage ist, Ziele hinter der russischen Front in Entfernung bis zu 200 Kilometern anzugreifen, dann stellt sich für die Russen natürlich das Problem, dass sie hier viel, viel mehr schützen müssen, als sie bislang wohl angenommen haben. Das ist ein erheblicher Aufwand. Und angesichts des Erschöpfungsgrades des Materialverlustes auch der russischen Truppen ist das sicherlich keine einfache Aufgabe. So, ich würde jetzt nicht sagen, das ist entscheidend für den Kriegsverlauf, ne? Also das ist jetzt nicht irgendetwas, wo man sagt, das ist die Wende im Krieg zugunsten der Ukraine. Das ist nicht der Punkt. Aber es zwingt die Russen, sich neu aufzustellen. Und ob sie das schaffen, da bin ich mir nicht sicher.
Dieser Angriff hat sicherlich auch eine psychologische Komponente. Offenbar sind ja urlaubende Russen in Scharen von der Krim geflohen. Wir haben alle die Bilder gesehen von den Staus und den aufgewühlten Touristen. Ich fand das sehr eindrucksvoll. Wird das in Russland Wirkung zeigen?
Ich glaube, das ist der wesentliche Aspekt. Also natürlich gibt es militärische Aspekte, die diesen Anschlag, die dieser Anschlag erzeugt hat und die nicht uninteressant sind. Aber ich glaube, der größte Effekt ist genau diese psychologische Wirkung. Also Russen, und wenn man sich die Videos anschaut über die Abreise der Russen, dann sieht man an den Autos, das sind keine Ladas. Also das ist schon so gehobene Mittelschicht, die dort Urlaub gemacht hat. Die wird jetzt das erste Mal direkt mit diesem Krieg konfrontiert. Und die fahren zurück nach Russland und werden natürlich dieses Erlebnis nach Russland hineintragen. Inwieweit sich das auswirken wird und wie sich das auswirken wird, ich glaube, darüber kann man nur spekulieren. Aber psychologisch ist es so, dass jetzt zum ersten Mal, ja, ich sag jetzt mal, Russen wirklich unmittelbar von diesem Krieg betroffen waren. Wenn Sie sich angucken, wer in der russischen Armee zumeist kämpft, also neben den Söldnern von Wagner, dann sind es ja die ethnischen Minderheiten in Russland. Es sind nicht die ethnischen Russen. Und die sind jetzt aber durch diesen Anschlag direkt mit dem Krieg konfrontiert worden. Also der Krieg ist zu ihnen gekommen. Und das, glaube ich, ist eine nicht zu unterschätzende psychologische Wirkung.
Im Interview mit dem Stern hat der Altkanzler Gerhard Schröder in der vergangenen Woche gesagt, wer glaubt denn ernsthaft, dass ein russischer Präsident die Krim jemals aufgeben könnte? Der ukrainische Präsident Selenskyj hat diese Woche dagegen angekündigt, der russische Krieg gegen die Ukraine hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung. Wer hat recht?
Naja, sagen wir mal so, eigentlich haben beide recht. Der Punkt ist ja, wie wird diese Krim befreit werden? Also wird sie politisch befreit werden? In dem Sinne, im Zuge eines zu schließenden Abkommens werden die Russen die Krim räumen, oder wird sie militärisch befreit werden? Bei der militärischen Befreiung der Krim, ich sag mal so, die sehe ich momentan nicht, weil den Ukrainern dafür die Kräfte fehlen. Das mag, wenn dieser Krieg lange dauert und wenn dieser Krieg sozusagen die Russen weiterhin extrem schwächt, dann mag das vielleicht so ein Szenario sein, über das wir in einem halben Jahr wieder reden könnten. Oder in einem Dreivierteljahr. Aber das sehe ich momentan nicht. Politisch kann es durchaus sein, dass Russland eine solche Niederlage dort erleidet, sowohl militärisch als auch politisch, dass am Ende, und Zelensky hat das ja mal angedeutet, er hatte ja am Anfang des Krieges gesagt, er will so einen Diskussionsprozess über den Status der Krim, der irgendwie 15 Jahre dauert, dass am Ende dieses Diskussionsprozesses in der Tat der vollständige Abzug der russischen Truppen von der Krim steht.
In Deutschland ist die Meinung immer noch sehr weit verbreitet, die Krim gehöre eigentlich zu Russland. Wenn Zelensky nun darauf besteht, die Krim zu befreien, was könnte das für die europäische Solidarität mit der Ukraine bedeuten, zumal die steigenden Energiepreise in den nächsten Monaten ja bei den Verbrauchern immer stärker ankommen werden?
Also ich glaube, zunächst einmal hat das keinen Effekt für die europäische Solidarität, solange die Ukraine nicht jetzt versucht, die Krim militärisch zu befreien. Das könnte dann möglicherweise eine Auswirkung auf die Solidarität der Europäer haben. Ich glaube, die Befürchtung wäre dann in den europäischen Städten, dass aufgrund sozusagen der Behauptung Russlands, dass die Krim russisch ist und schon immer russisch war, dass dann Russland eskalieren könnte. Und zwar möglicherweise auch unter Rückgriff auf Nuklearwaffen. Ich glaube, das ist die große Befürchtung, die dann existieren würde. Dann würde man sicherlich versuchen, auf Selenskyj mäßigend einzuwirken. Aber letzten Endes, wenn europäische Staats- und Regierungschefs sagen, am Ende steht die territoriale Unversehrtheit der Ukraine, dann bedeutet das letzten Endes auch die Ukraine plus Krim. Ja, weil letzten Endes, ja, die Krim war russisch, sie wurde den Ukrainern geschenkt durch Chruschtschow. Und das ist halt ein Faktum, das man akzeptieren muss. Also wenn man das ist ja immer so der Punkt, wenn man das Fass aufmacht, was einem irgendwann mal gehörte als Staat an Territorium, was dann durch Schenkungen, Kriege und so weiter und so fort an andere Staaten gegangen ist, wenn man das Fass aufmacht, dann kann man die europäische Landkarte eigentlich komplett neu zeichnen. Weil es gibt kaum ein europäisches Land, das sozusagen nicht im Zuge von Krieg, von diplomatischen Verhandlungen, Territorium an einen Nachbarn abtreten musste, irgendwann mal. Und wir haben uns in der Charta von Helsinki 1975 darauf geeinigt, also in der Schlussakte von Helsinki 75 bestätigt dann nochmal in der Charta von Paris auf die Unverletzlichkeit von Grenzen. Und diese Grenzen dürfen nur friedlich verändert werden, nicht mit Gewalt. Und wenn wir Russland damit durchkommen lassen, auf Dauer, bedeutet das letzten Endes, dass das ein Signal ist. Ja, ein Signal für Grenzstreitigkeiten, die wir überall in Europa ja haben. Schauen Sie sich im Balkan an, da gibt es Grenzstreitigkeiten noch und nöcher oder territoriale Ansprüche noch und nöcher. Wenn wir da sozusagen das Signal senden, dass man das durchaus mit Waffengewalt verschieben kann, dann öffnen wir die Büchse der Pandora potenziell.
Noch ein anderes Thema zum Schluss. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gestern in seiner Sommerpressekonferenz zu einem möglichen Einreiseverbot für Russen in die Europäische Union befragt worden. Dafür machen sich unter anderem ja die baltischen Staaten stark. Olaf Scholz hat sich gegen weitere Visa-Einschränkungen ausgesprochen. Seine Begründung, das ist Putins Krieg. Sanktionen sollen sich gegen sein Umfeld richten, aber nicht gegen alle Russinnen und Russen. Liegt Scholz damit richtig?
Also Scholz liegt damit falsch, dass er sagt, das ist Putins Krieg. Das ist nicht Putins Krieg, das ist Russlands Krieg. Die Zustimmung zu diesem Krieg in Russland ist relativ hoch. Jetzt kann man natürlich sagen, die Leute sind gehirngewaschen, weil sie nur noch russische Medien konsumieren können oder russische beeinflusste Social Media konsumieren können. Aber es ist in der Tat so, dass die Zustimmung zu diesem Krieg hoch ist. Von daher kann man nicht davon sagen, dass das Putins Krieg ist. Ja, Putin ist die Figur, die diesen Krieg begonnen hat. Aber letzten Endes erfährt dieser Krieg oder die Ziele, die man mit diesem Krieg verfolgt, sagen wir es mal so, erfahren durchaus eine substanzielle Unterstützung unter großen Teilen der russischen Bevölkerung. Deswegen ist dieses, das ist Putins Krieg, das ist Augenwischerei, das ist Russlands Krieg. Muss man die Russen jetzt deswegen sozusagen mit einem Bann belegen? Das ist eine zwiespältige Sache, weil man nicht weiß, wie sich das auswirken wird in Russland selber. Ja, wird es sozusagen in Russland das Gefühl auslösen, jetzt ist auch der normale, in Anführungszeichen, Russe komplett isoliert? Und deshalb wendet man sich dann gegen den Krieg, weil man sozusagen diese Konsequenz sieht. Wegen des Krieges darf man jetzt nicht mehr reisen. Oder aber führt es zu einem stärkeren Rally around the flag-Effekt, also um Putin herum, so der ja das Narrativ bedient, der Westen führt Krieg gegen Russland. Und wenn der normale Russe nicht mehr reisen darf, dann kann es halt sein, dass er sagt, ja, Putin hat recht. Und wir sind isoliert, dieser Westen will uns nicht und er arbeitet gegen uns. Also ich finde das eine schwierige Frage. Ich sehe den Punkt zu sagen, aus touristischen Gründen sollte man ganz einfach keine Russen mehr in die Europäische Union lassen. Dann sollen sie halt in Dubai oder anderswo ihren Urlaub verbringen und ihre Shoppingtouren machen, aber nicht in Europa. Was dagegen steht, ist dann die Frage aber, Oppositionelle, Brain Drain. Also wie kriegen wir Leute aus Russland raus, die letzten Endes dort Oppositionelle sind? Wie kriegen wir Leute aus Russland raus, die ein hohes Know-how in bestimmten Sachen haben und die wir hier in Europa gut gebrauchen können und langfristig damit aber Russland auch schwächen, wenn diese Fachkräfte einfach nicht mehr in Russland sind? Ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also man kann es sich da bei der Antwort nicht so einfach machen. Zumal gerade wir als Deutsche wissen, wie problematisch Kollektivschuld ist. Ja, also ich sage nichts dagegen zu sagen, Russland, das ist Russlands Krieg. Ein Großteil der Russen unterstützt diesen Krieg. Ich glaube, es ist durchaus richtig zu sagen, aus touristischen Gründen sollten sie nicht mehr in die Europäische Union rein, weil das ist irgendwie eine perverse Situation. Ja, also sie können in die Europäische Union rein, um weiter shoppen zu machen, während wir diesen Staat versuchen, in die Knie zu zwingen, damit er diesen Krieg aufhört. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber vielleicht sind hier differenziertere Methoden an den Tag zu legen, um bestimmte negative Effekte, die wir nicht haben wollen, zu verhindern.
Vielen Dank, Herr Marsalla. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stern.de, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie keine Ausgabe verpassen. Wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den täglichen Stern-Podcast Heute wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Audio Now.